Ich freue mich, bei euch zu sein und euch heute die Predigt zu halten. Es kann sein, dass meine Stimme zwischendurch ein bisschen wegbricht, aber ich werde darauf vertrauen, dass die Mikros meine Stimme verstärken. Im Jahr 586 vor Christus, da verlor Israel, das Volk Gottes, alles. Die Babylonier eroberten das Land und zerstörten alles, was Israel wichtig war. Sie zerstörten ihr Zuhause, ihre Familien, ihren Tempel. Alles war weg und für 50 Jahre blieb das einfach so. Nach diesen 50 Jahren kam Gott wieder in Aktion. Er stellte wieder alles her. Israel durfte wieder zurückkehren. Die Perser erlaubten es. Die waren nämlich zu der Zeit wieder die herrschende Weltmacht. Und die Juden begannen wieder alles aufzubauen. Es war nicht einfach. Es war eine schwierige Zeit für sie, weil mittlerweile lebten in diesem Land andere Völker, die etwas dagegen hatten. Vor allem dagegen, dass die Juden ihren Tempel wieder aufbauten, weil um den Tempel drehte sich wirklich alles. Mit allen Mitteln kämpften sie, um das Zerstörte wieder aufzubauen, und oft fühlte es sich so an, als würden sie einen Schritt vormachen und zwei zurück. Und schließlich gaben sie auf. Es war Pause. 16 Jahre lang wurde der Tempel nicht weitergebaut. Stattdessen konzentrierte sich jeder auf sein eigenes Ding. Das eigene Haus, eigenes Wohlbefinden, eigener Wohlstand. Aber sie stellten fest, irgendwie funktioniert hier nichts. Ich sehe, ernte aber nicht genug. Und alles, was sie taten, schien vergeblich zu sein. Es fühlte sich so an, als würde man Wasser mit löchrigen Gefäßen schöpfen. Mit einem Sieb zum Beispiel. Das ist einfach zwecklos. Aber dann, am 1. September 520 vor Christus, schickt Gott den Propheten Haggai. Und er sagt den politischen und den religiösen Führern und auch dem ganzen Volk und sagt, ihr habt das Wesentliche vergessen. Schon seit 16 Jahren liegt mein Tempel unvollständig da. Ihr habt da angefangen, aber das ist immer noch Baustelle. Baut den Tempel, überdenkt eure Prioritäten. Euch geht es nur um euch selbst, aber es soll euch um mich gehen. Ihr seid da nicht allein. Ich gebe euch das Versprechen, das ich euren Vorfahren schon immer wieder bestätigt habe. Ich bin mit euch. Und Haggai ist sehr erfolgreich mit seiner Botschaft. Und 24 Tage später, am 24. September, wurde der Tempelbau wieder in Angriff genommen. Das war so das Thema meiner letzten Predigt hier. Und der Appell an uns lautete genau das, was in Matthäus 6,33 steht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, bei allem, was wir tun, soll es zuerst um Gott gehen. Wir haben heute keine zentrale Anbetungsstelle, wo alle Christen hinpilgern, wo sich das ganze Leben drum dreht. Aber wir hatten gesehen, wir sind der Tempel Gottes, die Gemeinde. Jeder darf ein Teil dessen sein, hat eine Funktion, eine Aufgabe. Und das Reich Gottes ist schon angebrochen, sagte Jesus. Und wir sind da unterwegs und noch nicht fertig. Das Reich Gottes ist noch nicht überall sichtbar. Aber es soll sichtbar werden, bei allem, was wir tun, auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause, in der Gemeinde, in unserer Freizeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wie ging es euch dabei, so in den letzten 3 Wochen? Hattet ihr euch das auch so wirklich vorgenommen, nach Matthäus 6,33 zu leben, wirklich in allem zu fragen, geht es hierbei um Gott? Seid ihr noch dabei? Seid ihr noch on fire? Seid ihr noch dabei? Dem Volk Israel tat es gut, diese Worte zu hören, nach diesen 16 Jahren Pause. Und sie begannen, und das haben wir im ersten Kapitel gelesen, der Prophet Haggai war sehr erfolgreich, sie fangen an zu bauen. Aber das Buch Haggai ist noch nicht zu Ende, weil Haggai hat noch 3 Ansprachen an das Volk. Warum? Es ist doch ein Happy End, oder? Wir werden heute sehen, was der Haggai am 21. Oktober 5 120 vor Christus dem Volk zu sagen hatte. Lass uns zusammen Haggai 2, 1 bis 9 lesen. Schauen, wie das Volk angefangen hatte und warum es diese zweite Botschaft brauchte. Diese Botschaft kann auch für uns heute aktuell sein. Es ist Haggai 2, 1 bis 9. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du hohe Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher an. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Denn, so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern, dann werde ich alle Nationen erschüttern. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Wir haben es wieder, sehr oft spricht der Herr der Herrscher. Der allmächtige Gott spricht und ermutigt sein Volk, genau da weiterzumachen, wo es angefangen hat, vor 4 Wochen, an diesem 21. September. Es sind 4 Wochen vergangen, die Juden waren motiviert, sie haben angefangen. Und dann hält Gott es aber für nötig, nochmal sein Volk zu ermutigen und zu sagen: Hier, ich bin mit euch und baut weiter. Auch diese Botschaft richtet sich wieder an den politischen Führer, an den religiösen Leiter und an das ganze Volk. Gott spricht alle an. Und er stellt hier 3 Fragen. Das eine ist: Ist da noch jemand übrig geblieben, der den alten Tempel noch gesehen hat? Der Tempel, den Salomo gebaut hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da noch einige gemeldet haben. Ja, das sind so die Alten aus der Gesellschaft, die das noch miterlebt haben, die dieses herrliche Gebäude noch gekannt haben und wie der Gottesdienst da stattgefunden hat. Die 2. Frage: Und was seht ihr jetzt? Die Realität. Nicht viel. Vielleicht oft ein Kopfschütteln zu sehen, vielleicht eine Träne. Die Antwort ist: Ich sehe hier Baustelle. Vor meinem inneren Auge habe ich dieses Bild von diesem alten Tempel. Früher war alles besser einfach. Jetzt ist einfach nur Baustelle. Die 3. Frage: Ist es wie nichts in euren Augen? Die Antwort ist: Ja, es ist wie nichts. Das sieht noch nach nichts aus. Wer von euch hat den Satz schon mal gehört: Früher war alles besser? Wer hat ihn schon mal verwendet? Ja, ich glaube schon. Wir neigen oft dazu, uns an Dinge zu erinnern, die früher gut waren. Die schlechten haben wir verdrängt, und wir vergleichen die guten Dinge von damals mit den schlechten Dingen heute. Und dann kommt dieser Satz zustande: Früher war alles besser. Ja, die Schule war besser, damals haben die Kinder noch wirklich was gelernt, heutzutage, die lernen ja nichts mehr Vernünftiges und so weiter. Die Zukunft war früher auch noch besser, jetzt leben wir in ihr. Aber wir sehen, früher war nicht alles besser. Da gibt es genug Sachen, wenn wir zurückdenken, die nicht so gut liefen. Gott fordert hier sein Volk auf, sich zum einen zu erinnern, wie war das früher? Früher war es besser, dieses Haus war viel hübscher, jetzt haben wir nur noch Baustelle. Auch das Volk Israel hatte das mal gesagt, als es aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführt worden war und in dieser Wüste waren, da erinnern sie sich an die Sklaverei in Ägypten und sagen, früher war alles besser, weil da hatten wir genug zu essen, wir hatten eine Wohnung. Aber sie haben vergessen, dass sie Sklaven waren. Sie erinnern sich an das gute Essen und vergleichen es jetzt mit der Situation in der Wüste. Und genauso geht es uns heutzutage vielleicht auch oft. Gott setzt genau da an, wo wir sind, wie wir uns gerade fühlen, was wir von unserem inneren Auge sehen, was wir mit heute vor Augen haben. Aber Gott bleibt nicht in der Vergangenheit hängen und schmiert uns das aufs Brot und sagt, ja, früher war alles besser, jetzt macht es genauso wie früher. Gott führt uns weiter. Er möchte unseren Blick nach vorne richten. Der Albert Einstein sagte mal, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Und Gott fordert darauf und dazu auf, stark zu sein. Alle sollen stark sein. Gott ist sich bewusst, dass der Tempel Salomos schon ein prächtiges Gebäude war. Und die Juden kehren jetzt zurück in eine Situation, die viel, viel schwerer war als zur Zeit Salomos. Das Volk ist demotiviert. Damals zu Salomos Zeit war das Volk motiviert. Sie hatten Frieden im Land. Sie hatten wirtschaftliche Beziehungen zu allen Nachbarländern. Und da kamen Arbeiter hin und her. Sie waren reich. Salomo war weise, er war ein richtig guter Leiter. Jetzt haben wir ganz andere Voraussetzungen. Und Gott sagt, seid stark in diese Situation. Der Statthalter soll stark sein, der Hohepriester und das ganze Volk. Diese Aufforderung, sei stark, die erinnert mich an Josua, der diese Mammutaufgabe von Mose übertragen bekommen hat, dieses ganze Volk umzusiedeln, aus der Sklaverei, aus der Wüste rauszuführen ins verheißene Land. Und da sagt Gott auch diese Ermutigung, sei stark. Stark sein ist die Voraussetzung für dieses Arbeiten, für diesen Bau am Tempel. Wer nicht trainiert, wer keine Kraft hat, wer nicht genug gegessen hat, der wird diese schwere Arbeit nicht schaffen. Stellt euch mal einen halb verhungerten Arbeiter vor, der jetzt an diesem Tempel bauen soll, der einen schweren Stein heben soll. Er wird es kaum schaffen. Er ist nicht trainiert. Aber stellt euch auch einen Arbeiter vor, der gut trainiert ist, der satt ist, gesund, aber der ist nicht motiviert, dieses Haus Gottes zu bauen. Er ist nicht mutig genug. Er weiß nicht, ob es etwas bringt, wenn er jetzt hier einen Tempel baut, wenn er so auf die Umstände schaut, die so gegen ihn stehen. Er hat diesen zukünftigen Tempel noch nicht vor Augen. Ich glaube, Haggai richtet sich eher an solche Menschen, die keine innere Kraft haben, keine Motivation, keine Vision haben von diesem Tempel. Heute ist alles so viel schwerer, dachten sich die Bauarbeiter damals. Die Nachbarn sind uns feindlich gesonnen, es fehlt an Geld, es fehlt an Material, es fehlt an Bauarbeitern. Das Volk wollte den Tempel bauen. Am 24. September hatten sie angefangen und jetzt, nach 4 Wochen, kommt diese Botschaft, seid stark. Ich glaube, Gott hätte es nicht gesagt, wären sie noch stark gewesen. Dann hätte es ja diese Ermutigung nicht gebraucht. Hat es euch auch mal so ergangen, dass ihr ein Projekt voller Freude, voller Feuer angefangen habt und dann so nach einer Zeit, das ist ja doch schwerer als gedacht. Jetzt ist das doch anstrengend. Und dann fängt die Motivation an zu sinken. Wenn nicht sofort irgendwie ein Fortschritt sichtbar ist. Ja, wenn man sich am Anfang des Jahres, das ist ja bald schon wieder, wenn man sich da Vorsätze nimmt und es aber auch nur einen Monat durchzieht. Man will es eigentlich immer noch. Ja, manche nehmen sich vor, ich möchte mehr Bibel lesen, ich möchte mehr beten, ich möchte mehr Zeit in der Gemeinde verbringen, mich einbringen. Andere wollen halt sich andere Ziele setzen, keine Ahnung, erfolgreicher werden im Beruf. Der andere will abnehmen und keine Ahnung. Man will diese Dinge wirklich, aber dann kommen andere Sachen, die will man mehr. Ja, vielleicht will ich abnehmen, aber ich will die Schokolade mehr. Ich will die Chips mehr oder was auch immer ihr mehr wollt. Gell? Man will es immer noch, aber man will andere Sachen mehr. Und so braucht es diese Ermutigung, stark zu sein. Haltet durch. Auch wenn man vielleicht im Moment immer noch Baustelle sieht. Gott richtet diesen Fokus nach vorne in die Zukunft. Es gibt ein Drei-Sektoren-Modell. Das teilt uns in so drei Zonen. Da gibt es die Komfortzone, die Lernzone und die Panikzone oder die Gefahrenzone. In der Komfortzone, da ist es so der innere Ring, da ist es bequem, kuschelig und warm, aber auch irgendwann langweilig, weil da ändert sich nichts. Es bleibt alles so, wie es ist. Und als nächstes kommt die Lernzone, ja, wo man etwas arbeiten muss, und um Sachen zu verändern. Und dann kommt die Gefahrenzone oder die Panikzone. Da herrscht Übermut oder Angst. Israel war in dieser Komfortzone. Es dreht sich alles um sich selbst, um das eigene Haus. Es soll alles schöner sein. Gott möchte sein Volk aber in diese Lernzone führen. Für uns ist jede Zone immer anders. Für den einen ist diese Lernzone schon Panikzone. Die einen lieben es, Klausuren zu schreiben. Ich habe Menschen getroffen, die lieben es, Arbeiten zu schreiben in der Schule und Tests, weil sie da zeigen können, was sie gelernt haben. Ich glaube, die meisten sind da eher so Richtung Panikzone oder mögen das nicht so. Gott führt sein Volk aus der Komfortzone in die Lernzone. Da soll Veränderung stattfinden, da braucht es Kraft, da wird gearbeitet, da kommt man voran. Noch ein Zitat von Albert Einstein: Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Also wir müssen in diese Lernzone kommen. Für die Juden war es Panikzone, diesen Tempel zu bauen. Schaffen wir das überhaupt? Das können wir gar nicht. Die Umstände sind viel zu schlecht. Ja, zu Salomos Zeiten, da war noch alles gut. Aber jetzt, das wird eh nichts. Und da kommt Gott und sagt: Hab keine Panik, fürchte dich nicht, ich bin mit euch. Ich bin der Herr der Herrscher, der Allmächtige, der alles kann. Ihr könnt nichts, ihr glaubt, ihr könnt nichts, aber ich bin derjenige, der kann. Wenn ihr schon an die Vergangenheit denkt, dann denkt doch an die Situation, wo ich mich verherrlicht habe, wo ich gezeigt habe, dass ich mit euch bin. Gott steht da mit seinem Namen. Gott schickt sein Volk nicht einfach los und sagt: Macht mal. Er sagt: Ich bin mit euch. Das Volk kann stark sein und arbeiten, weil Gott da ist. Somit richtet sich der Blick in die Zukunft und auf Gott. Der Fokus liegt auf Gott. Wie sieht es bei dir und mir aus, wenn wir unser Vorhaben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, vor Augen haben? Ja, man kann heute sehr begeistert sein und dann in der nächsten Woche feststellen, ups, da bin ich in der Lernzone. Das ist mit Arbeit verbunden. Ich glaube, da spricht Gott uns auch das zu. Sei stark. Trainiere. Ja, Gott schickt uns Herausforderungen, damit wir daran wachsen. Vielleicht haben wir diese Priorität, nach Gottes Reich zu trachten. Wir haben es uns fest vorgenommen und da wünsche ich uns Kraft, dass wir da vorankommen, dass wir nicht aufgeben, unseren Fokus nicht auf Gott verlieren. Gott, Paulus und auch die anderen Apostel, die würden dem Gedanken her auch recht geben. Oft ist es schwierig, wenn Verfolgungen kommen, wenn Krisenzeiten kommen, wenn Krieg da ist, dann wird es schwierig, danach, nach dem Reich Gottes zu trachten. Gottes Gerechtigkeit ist noch nicht überall sichtbar in dieser Welt. Es ist verständlich, dass wir da drohen, in die Panikzone zu geraten. Und da gilt Gottes Botschaft: sei stark, sei stark, sei stark und arbeite. Denn ich bin mit dir, du brauchst keine Angst zu haben. Als nächstes sagt Gott, der Allmächtige, der Herr der Herrscher, was er tun wird. Es dauert nicht lange, so sagt er, da werde ich ein Erdbeben herbeirufen. Er wird mal alles durchschütteln. Wer von euch hat schon mal ein Erdbeben erlebt? Ja, ich hatte mal überlegt, ob das vergleichbar ist mit so einem Schiff, das auf hoher See in Not gerät und wo die Wellen hoch sind, wo auch der Boden schwankt und unsicher ist. Ich glaube, auf dem Schiff, da kann man sich noch irgendwo festhalten und das geht alles mit, aber so beim Erdbeben, da weiß man nicht, wo stürzt ein, wo kann ich mich festhalten, wo bin ich sicher. Gott sagt, er wird alles einmal durchschütteln. Und Gott hat es getan. Auch die Perser, dieses Weltreich, das wurde abgelöst. Da kamen die Griechen nach den Griechen, Alexander dem Großen kam, die Römer. Völker ziehen hin und her, alles wird irgendwie so durchgeschüttelt. Und Gott sagt, bei all dem passiert etwas Gutes. Hier am Ort, wo der Tempel ist, dort werden alle Schätze hingebracht werden. Vielleicht fühlen wir uns heutzutage auch so durchgeschüttelt. Und da haben wir Gottes Zusage, dass wir an ihm festhalten können. In Zeiten von Pandemie, von Krieg, Inflation, moralischer Verfall, Gesellschaft ändert sich, man selbst wird älter und man weiß nicht, was die Zukunft so bringt. Und in dieser Zeit, wo alles unsicher schien, zur Zeit, als Israel diese Schwierigkeiten hatte und diese Mammutaufgabe, einen Tempel zu bauen, da ermutigt Gott und sagt, seid stark. Ich werde alles so führen, dass es zu einem Ergebnis kommt, das ihr nicht erwartet. Im Neuen Testament lesen wir, und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott hat die Nationen durchgeschüttelt. Er hat das Land Israel wieder aufblühen lassen. Er hat eine Situation herbeigeschaffen, in der der Messias kommen konnte. Viele Faktoren waren günstig, dass Jesus da an Weihnachten zu uns gekommen ist, auf diese Erde. Gott selbst wohnte leibhaftig unter den Menschen. Er kam und brachte Frieden, Heilung und Vergebung. Das Volk hat hier diese Verheißung. Ihr werdet einen viel schöneren Tempel haben. Und zur Zeit Jesu hatte Herodes diesen Tempel, der immer noch Baustelle war, zu einer Schönheit gebracht, sodass er zu den Weltwundern zählte. Und dann kam Jesus und sagte, diesen Tempel werde ich abreißen und in 3 Tagen neu aufbauen. Was für ein Kontrast. Und die Jünger sagten, hier, da ist so viel dran gebaut worden. Seit diesen Tagen, 520 vor Christus. Und Jesus baut diesen Tempel neu und sagt, das ist, seid ihr. Ihr seid der Tempel. Und wir dürfen dieser Tempel sein. Wir dürfen wissen, wie wertvoll Gemeinde ist. In 1. Petrus 1, 18 bis 19 heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid. Wir haben hier gelesen, dass Gott sagt, mein ist das Gold und mein ist das Silber. Damit sind wir nicht erlöst von unserem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Der Preis dieser Gemeinde, diesen Tempels ist, dass Gott selbst ans Kreuz geht und für uns stirbt. Für so wertvoll hält Gott Gemeinde. Ich finde es traurig, wenn Gemeinde oft schlecht geredet wird. Wenn wir diesen Blick auf die Situation jetzt haben, wenn wir nur Baustelle sehen. Überall sind noch unfertige Sachen. Ich ermutige uns, stark zu sein, einen Blick in die Zukunft zu richten und zu wissen, dass etwas Herrliches noch vor uns liegt. Gemeinde soll ein Ort des Friedens sein, wo Gott erkennbar ist, wo Menschen hinkommen und Gott erleben. Gott der Liebe, Gott der Allmächtige, als den Schöpfer. Deshalb lasst uns stark sein, denn Gott ist mit uns. Lasst uns auf Gott vertrauen, uns an ihm festhalten, wenn alles durchgeschüttelt wird. Lass uns nach vorne schauen, in die Zukunft. Lass uns auf Gott schauen, auf unseren Schöpfer, auf Jesus, unseren Erlöser, den Heiligen Geist, der uns ermutigt, der uns diese Kraft gibt und uns ausrüstet. Enden möchte ich mit einem Zitat von C.S. Lewis. Er sagte: Es liegen weitaus bessere Dinge vor uns als alle, die wir zurücklassen. Amen.